Duisburg. Wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance frei vom Tor. Tor! Da ist es! 5:4. Und wer macht es? Nano langsam. Bringt die Füchse in Führung. Der Wahnsinn. Muss natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen. Schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Ja, herzlich willkommen zu Late Hit, dem offiziellen Podcast der Füchse Duisburg. Mein Name ist Oliver Rettig und wir haben mittlerweile Episode 7. Und wir nehmen mit 7 Meilenstiefeln, das passt ganz gut, Fahrt auf Richtung Saisonstart. Nur noch 18 Tage, bis es losgeht. Ich glaube, die Vorfreude ist allenthalben da. Und wir wollen natürlich auch vorausschauen auf die neue Saison, auf den Saisonstart. Und das mache ich heute zum ersten Mal mit einem, der auch wirklich verantwortlich ist für den Kader, für die Saison. Und da begrüße ich erstmal unseren Co-Trainer Fabian Schwarze. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Und wir haben auch einen Neuzugang für unsere Defensive in der nächsten Saison mit an Bord. Und das ist der Philipp Kuschel. Schön, dass du da bist.
Hallo auch von mir. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, erste Frage zum Einstieg. Wie geht's euch? Wie habt ihr die Sommerpause verlebt? Was macht ihr gerade? Wie ist der aktuelle Stand? Der Fabian zeigt auf den Philipp, der soll anfangen.
Ja, also der Sommer war, wie soll ich sagen, relativ stressig, würde ich fast so sagen, aber im positiven Sinne. Und zwar haben wir, glaube ich, den halben Sommer zu Hause renoviert, umgebaut. Also es war jeden Tag was zu tun. Und Urlaub kam trotzdem nicht zu kurz. Also wir waren noch eine Woche weg und haben uns dann aber auch gefreut, als es endlich losging. Dass wir die Sachen, Gott sei Dank, nicht ganz so viel packen mussten wie sonst, aber wir freuen uns auf die Saison.
Also du bist schon, wie du gerade gesagt hast, in Duisburg so ungefähr angekommen. Was sind die ersten Eindrücke? Du bist ja schon viel rumgekommen, du hast Hamburg gesehen und ich weiß nicht, welche Weltstädte. Fällt ja Duisburg dramatisch ab, ich hoffe nicht.
Ja, ich muss ehrlich sein, so viel habe ich noch gar nicht gesehen. Wir sind natürlich dann abends angekommen nach einer langen Autofahrt, Autobahn runter und dann, Gott sei Dank, ist ja Eishalle, Wohnung, alles nah beisammen. Mhm. Ja, und wie es so ist, wenn man neu ankommt, die ersten Tage, da geht es nur Organisation, Einräumen, Ankommen, irgendwas, was fehlt vielleicht noch, besorgen, sprich einkaufen, weil man kommt ja auch nicht mit vollen Taschen. Und ja, da war noch nicht so viel Zeit, die Stadt an sich zu sehen. Wir sind natürlich aufgrund der vielen Baustellen auch hier schon ein bisschen rumgekommen, aber mehr aus dem Auto, als dass man das freiwillig mal sich angucken wollte oder konnte, besser gesagt.
Fabian. Wie sieht es bei dir aus mit der Sommerpause? Wie sieht jetzt so der Alltag eines Co-Trainers im Sommer aus?
Im Sommer, ja, erstmal nach der Saison, ein paar Wochen Pause gemacht. Danach ging es natürlich direkt wieder an die Vorbereitung, gerade auch an die Organisation. Wie trainieren wir, wann trainieren wir? Wo müssen wir unseren Kader noch vervollständigen? Ja, das hat so den größten Part eingenommen, eigentlich im Sommer jetzt. Und jetzt freue ich mich eigentlich aber, dass es jetzt nächste Woche wieder losgeht und wir auch endlich wieder Eis hier in der Eishalle haben.
Genau, du sprichst das Eis an, damit wir das Eis auch so ein bisschen brechen, kommen wir zu unserer Auftaktrubrik Starting Six. Die Zahl 6 spielt irgendwie immer eine Rolle und ich habe mir 6 Sätze überlegt, die abrupt enden und die ich euch bitten würde, nach eurer persönlichen Kompetenz zu vervollständigen. Der erste Satz fängt an: In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf... Fabian, wie würdest du den Satz vervollständigen?
Am meisten wieder auf die Fans, aufs Eis, auf die Fans, mach einfach mal auf die Fans.
Okay, Philipp?
Auf die neue Herausforderung, die immer die neue Saison mit sich bringt.
Okay, zweiter Satz, mal was ganz anderes. Am meisten ärgere ich mich über. Kann alles sein.
Die letzte Saison.
Okay. Was sagt Philipp?
Ja, da will ich ja nichts Gleiches sagen. Man könnte das anbringen, aber ich finde es eher, wenn man... Also am meisten ärgere ich mich über eigene Fehler.
Okay, interessant. 3, mein größtes persönliches Ziel ist...
Die Mannschaft so gut wie es geht zu unterstützen, ne?
Philipp?
Ich würde sagen, bestmöglich hier anzukommen.
4. Im Sommer habe ich vor allem
gearbeitet.
Das war klar.
Ja, also da muss ich auf jeden Fall dasselbe das sagen.
Okay. Nummer 5. Die Saisonvorbereitung bedeutet für mich?
Für mich persönlich? Ich sehe es eher so aus Teamsicht, dass wir in der Vorbereitung zusammenwachsen als Team und eine Mannschaft werden und dann auch den bestmöglichen Erfolg am Ende als Team zusammen haben.
Ja, also die Vorbereitung ist wegweisend. So würde ich das dann wahrscheinlich eher formulieren.
Und als letzte Frage, am Eishockeysport fasziniert mich vor allem?
Die Schnelligkeit.
Okay. Die Vielseitigkeit.
Okay. Gut, da haben wir schon mal so roundabout so einen Blick bekommen. Ja, ich möchte natürlich euch auch ein bisschen vorstellen, für die, die euch noch nicht kennen und so ein bisschen den Leuten näher bringen. Philipp, du hast eine richtige geografische Bandbreite, wenn man so sich anschaut, wo du schon alles gewesen bist. Du deckst irgendwie die Gefilde der Landkarte sehr gut ab, sowohl im östlichen Bereich, in Hamburg und überall, in Hamm warst du jetzt gewesen. Vielleicht magst du der Station mal so ein bisschen erzählen und vor allem mit dem Blick, was hat dich jetzt letztendlich nach Duisburg geführt?
Ja, also dann fangen wir einfach mal an, wo ich herkomme. Also ich komme aus dem... Ja, aus dem Osten der Republik. Ich bin in Weißwasser bin ich, habe ich Schützenlaufen gelernt, bin ich sportlich ja groß geworden, komme aber eigentlich aus Brandenburg, muss man vielleicht dazu sagen. Jetzt nicht weit weg, aber da liegen quasi meine Wurzeln. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, Privileg, wie man es ausdrücken mag, ich durfte dann auch professionell dann für meinen Heimatverein spielen. Das ist ja auch immer ein Stück weit eine große Ehre. Und ja, irgendwann geht die Reise weiter oder beginnt sie erst, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann sind wir nach Hamburg gegangen. Weil es durch die Kooperation wahrscheinlich über Weißwasser dann da schon die Verbindung hin gab. Und dann war das vielleicht so auch der logische Schritt, der dann gegangen wurde in dem Moment. Und ja, Hamburg ist natürlich, ja, braucht man glaube ich nicht beschreiben, ist eine Weltstadt. Wir haben uns da sehr, sehr wohl gefühlt. Aber wie das manchmal so ist, wenn man sich halt am wohlsten fühlt, dann kommt das Leben meistens noch mit irgendwas um die Ecke, wo man nicht mit rechnet. Dementsprechend die sportliche Konsequenz, die kennen wir ja leider alle. Da muss man uns umorientieren, dass wir dann natürlich quer durch die Republik nach unten in Süden, nach Heilbronn gehen. Das war zu dem Zeitpunkt, da hat ja keiner dran gedacht. Ja, aber da haben wir natürlich schon angefangen zu sagen, eigentlich müsste man danach nochmal in den Westen, obwohl ich dazu sagen muss, eigentlich bin ich jemand, der, wenn er irgendwo angekommen ist und sich wohlfühlt, da auch gerne länger verweilt. Also ich mag es eigentlich nicht, dieses Nomaden-Dasein jedes Jahr woanders hin. Es ist stressig, anstrengend und man kommt ja auch nicht so wirklich zur Ruhe. Ja, aber wie die Geschichte halt so ist, jetzt sind wir hier, jetzt ist der, wenn man so will, fünfte Standpunkt oder Standort und ja, wir freuen uns einfach drauf, hoffen, dass es jetzt auch mal für länger ist, würden uns sehr freuen drüber, der Anfang jetzt, die ersten 3 Tage, was man da als Anfang schon groß sagen will, aber die ersten Gespräche treffen, was man da alles so möchte. Wir fühlen uns schon, ja, würde ich sagen, sehr gut angekommen, sehr wohl. Also mit wir meine ich Freundin hier, 2 Katzen, also Familie so gesehen, ist Gott sei Dank immer dabei. Auch bei allen meinen Schritten, muss ich dazu sagen. Also immer große Unterstützung. Macht es leichter, macht es aber natürlich manchmal auch nicht so leicht, weil da sind natürlich 2 Leute, die da ein paar Vorstellungen haben. Aber klar, nee, ja, wir sind super happy jetzt, wie es bis jetzt startet und es darf von uns aus gern so weitergehen.
Das klingt schön, dass du dich mal so eingelebt hast. Ist das aus sportlicher Sicht tatsächlich so, wenn man jetzt so einige Stationen auch hinter sich hat, auch verschiedene Stationen, dass man da von jeder Station wirklich was mitnimmt und dass das einen auch wirklich prägt, wenn man das aus sportlicher Sicht betrachtet?
Ja, ich denke, sowohl sportlich als auch privat, weil das ist, denke ich, wie so oft im Leben, egal ob das jetzt aus beruflicher Sicht, persönlicher Sicht, egal wo man ist, man sammelt immer Erfahrungen. Und die sind einmal, dass man eine Erfahrung sammelt, wo man sagt, oh, das ist etwas, wusste ich gar nicht. Ja, Beispiel, weiß ich nicht, dass mir das gut tut, weil das hatte ich vorher noch nie. Das ist ein Umstand oder was auch immer, wo ich sage, Mensch, das würde ich gerne so beibehalten. Aber es gibt auch Sachen, wo ich sage, also das brauche ich jetzt nicht nochmal. Und dementsprechend, denke ich, wächst man da mit allen Sachen und voll und ganz und nicht nur sportlich oder nicht nur privat. Und das macht es wahrscheinlich auch so spannend. Es ist natürlich auf der einen Seite schlauchend, wenn man ständig woanders hingeht, weil man ist ja ein Gewohnheitstier. Und wenn man dann so da ist dann sich wohl, und man hat so seinen Trott, seinen Rhythmus, dann geht das schon. Alles seinen Gang. Wenn man sich umstellen muss, ist ja immer ein bisschen unbequem. Da ist ja der Mensch gerne so gepolt. Aber nee, wir sehen es eigentlich immer positiv, wenn wir dann uns mal umstellen müssen, und da geht es jetzt nicht nur darum, Standortwechsel, oder? Es ist ja auch im Leben so. Du hast ja immer mal eine Situation, wo du sagst, es muss jetzt so nicht immer was Schlimmes sein, aber wo du so kurzfristig einen Wechsel hast, wo sich irgendwas ändert. Und ich denke, darauf ist man eigentlich ganz gut vorbereitet dann, wenn man das so, ja, mehr oder weniger machen muss, machen möchte, aber auch machen darf. Das ist dann sehr hilfreich.
Um über eine deiner Stationen zu sprechen, Heilbronn, da hatten wir auch kurz darüber gesprochen, als du das erste Mal hier warst, da hast du angegeben, das fand ich auch sehr bemerkenswert und auch einprägend, dass unser Coach, der Frank, für dich eine große Rolle gespielt hat, und du hast dann auch ganz klar gesagt, das war für dich auch ein ausschlaggebender Faktor, dass du gerne nach Duisburg kommst. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen umreißen, welche Rolle tatsächlich auch für dich, ich sag jetzt mal so, der Trainer spielt.
Naja, der Trainer ist ja jetzt unabhängig von mir erstmal fürs Team immer wahrscheinlich, zumindest für den Spieler, der wichtigste Mann, Mensch im Umfeld. Weil da geht es auf sportlichem Niveau natürlich, ist Ansprechpartner Nummer eins. Und je nachdem, wie man das ausdrücken möchte, es gibt ja auch junge Spieler, dann nimmt man ja mal gern so das Wort Vaterfigur. So würde ich es jetzt nicht sehen, aber es ist ja immer jemand, wo du hingehen kannst, ja. Oder es sollte auch jemand sein, wo man hingehen kann, weil man hat ja meistens, wenn man von zu Hause weg ist, jetzt nicht immer jemand gerade zur Seite, mit dem man reden kann. Und das war halt eben mit Frankie gegeben in Heilbronn, war auch mit anderen Trainern, das muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt nicht so, aber das hat mir auch sehr imponiert, weil wir sind dahin, die Umstände sind jetzt ja erstmal egal, aber es ist ja immer ein bisschen unruhig, wenn man auch die Zelte kurzfristig abbrechen muss, dann ist privat vielleicht auch noch ein bisschen was im Argen, würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast ja immer, jeder schleppt ja einen Laster irgendwo mit. Und bei Frankie war halt immer die Tür offen, man konnte immer reingehen. Es ging nicht nur um Sportliche, stand auch der Mensch da persönlich im Vordergrund. Familie war ihm sehr wichtig. Und das war aber jetzt auch nicht so eine Floskel oder so. Das hat sich ja durch die Saison gezogen. Er hat auch mal einfach von sich aus nachgefragt. Machen ja auch nicht sehr viele, gerade im Sport. Da ist ja alles auch sehr eng, sehr rau, Ellbogengesellschaft. Man kennt das ja so, aber es war bei ihm halt wirklich, man hat sich wohlgefühlt.
Ja.
So, dass ich am Ende, auch wenn, also die Saison war sportlich sehr gut, persönlich kann man da ja immer das so sehen und so sehen, aber zumindest sind wir dann auseinandergegangen zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wenn uns der Weg nochmal zusammenführt, dann sehr gerne, und wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann haben wir die Zeit sehr genossen. Und als sich die Möglichkeit dann aber aufgetan hat, muss ich sagen, dann habe ich schon nochmal die eine Nacht drüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoll wäre, dann vielleicht den Schritt doch nochmal zu gehen. Obwohl wir uns auch in Hamm eigentlich sehr wohl gefühlt haben, muss ich auch dazu sagen. Und das war dann für mich halt ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, ich hätte da nochmal die Möglichkeit, weil, um das nochmal einzuordnen, es ist ja nicht nur, dass man, nicht, dass ein falsches Bild kommt, man geht da immer hin nur zum Quatschen. Es ist halt so dieses, man kann in Ruhe über alles reden, auch auf einer gewissen Ebene, aber es ist auch auf dem Eis genauso knallhart, und es ist nicht so, nur weil ich mit dir jetzt ewig gequatscht habe, hast du jetzt einen Vorrang, sondern du arbeitest ja in Spot. Es ist Zuckerbrot und Peitsche, kann man eigentlich so sagen. Ja. Und das ist eigentlich was, wo ich denke, ich immer oder oft die Trainer vielleicht auch dran gemessen werden. Und ja, vielleicht auch hier und da, weil die Ansichten vielleicht anders sind von außen her, daran scheitern, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich bin ja selber kein Trainer, aber so würde ich es jetzt mir vorstellen, dass du da dieses Mittelmaß findest. Und für mich persönlich kann ich ja nur sprechen, finde ich, kann das sehr gut.
Ja, das hört der Frankie bestimmt sehr gerne, wenn er jetzt das im Nachgang auch hört. Fabian, ich glaube, viele ZuhörerInnen wissen, dass du sehr lange bei den Füchsen engagiert bist, und ich glaube, viele haben auch mitbekommen, dass du in der letzten Saison, ich sage jetzt mal sozusagen, aus dem Jugendbereich in den Seniorenbereich gewechselt bist als Trainer. Das haben auch viele mitbekommen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen umreißen, wie deine Tätigkeitsfelder in den letzten Jahren so gewesen sind hier und was für dich die Füchse ausmachen.
Ja, ich bin vor 11 Jahren, habe ich angefangen hier im Nachwuchs. Da war der Dirk Schmitz schon hier. Und da hatten wir mittelmäßige Strukturen einfach hier im Nachwuchsbereich, wo noch lange nicht daran zu denken war, dass nur mal eine Nachwuchsmannschaft hier im DEB-Spielbetrieb mal teilnimmt. Da war eigentlich alles hier auf Breitensport ausgelegt, und dem Dirk war halt ganz wichtig, dass wir hier den Standort weiter nach vorne bringen, nach oben bringen, soweit es natürlich zulässt. Wir haben natürlich hier nicht die Strukturen wie Köln, Düsseldorf, Krefeld, damit können wir uns hier bei weitem nicht vergleichen, allein von den Eiszeiten her. Und dann haben wir hier angefangen, war am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, weil alte Strukturen aufzubrechen, gibt immer Gegenwind. Dann haben wir in der ersten Saison angefangen, langsam so mal die Ansprüche zu ändern und auch die Trainingsweisen und auch die Einstellung der Trainer zu ändern. Da war natürlich der Dirk erstmal oben weg, muss man klar sagen. Und dann hat man eigentlich von Jahr zu Jahr gemerkt, dass es hier weiter aufgeht, also höher geht in den Ligen, sodass wir auch von der Anzahl der Kinder U9, U11-Bereich auf einmal in jeder Altersklasse zwei Mannschaften stellen konnten, dass wir mit der U13, U15 in der Regionalliga B gespielt haben, wo vorher auch gar nicht dran zu denken war eigentlich. Dann ja dann der Aufstieg mit der damals noch U16 in die Bundesliga, dann mit dem Aufstieg in die DNL, wo der Dirk dann ja jeweils Trainer war, haben wir halt die Strukturen hier versucht, von Jahr zu Jahr zu verbessern. Dann kam leider Corona, was jeden Verein, glaube ich, schwer getroffen hat, was uns nochmal so ein bisschen wieder nach hinten geworfen hat, wo wir jetzt aber in den letzten Jahren dann wieder weiter dran gearbeitet haben, dass wir wieder breiter werden, dass wir wieder die Qualität zurückgewinnen, die wir haben wollten. Der Dirk ist dann ja letztes Jahr nach Herne gegangen, da die Oberliga zu trainieren. Wo mir nochmal wichtig ist natürlich, dass der Dirk einen riesen Anteil daran hat, was hier der Nachwuchs mittlerweile darstellt. Und ich natürlich da auch ein Zahnrad drin war, definitiv. Und dann auch in den Jahren von Laufschule bis hin dann in der letzten Saison die U20 trainiert habe. Heißt, ich habe hier jede Altersklasse einmal trainiert. Hat alles seine schönen Seiten. Jede Altersklasse hat auch die schwierigen Seiten. Aber das hat mir persönlich als Mensch ganz viel gegeben und auch mich als Mensch weiterentwickelt, weil Trainer sein ist mehr als auf dem Eis stehen und da ein paar Übungen hinzuwerfen. Und das finde ich halt ganz wichtig, gerade der Umgang mit verschiedenen Charakteren in verschiedenen Lebensphasen. Also dieses, wie gehe ich jetzt mit einem pubertierenden Kind um? Natürlich unter der Berücksichtigung, dass wir immer noch versuchen, Sportler zu entwickeln. Ich kann es jetzt nicht natürlich wie bei einem Profispieler sagen, so, du stehst jetzt hier morgen früh um 10 Uhr und dann trainieren wir hier von 10 bis 15, sondern da geht es ja auch noch darum, läuft in der Schule schlecht. Dann weiß ich nicht, hat die erste Freundin Schluss gemacht. Das sind ja dann alles so Thematiken, mit denen man umgehen lernen muss, was man vorher ja noch nicht hatte. Nee. Ich habe selber keine Kinder, deswegen konnte ich mich da am Anfang auch, musste ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen, sag ich mal. Damit ich überhaupt weiß, wie gehe ich dann mit dem jugendlichen Kind überhaupt um? Weil das sind alles Prozesse bei einem Heranwachsenden, die man mit berücksichtigen muss und nicht nur die sportliche Ebene beurteilen muss. Und dann auch noch die verschiedenen körperlichen Gegebenheiten, die Kinder erfahren. Wir haben U11-Spieler, die sind gefühlt 1,60 groß, haben 60 Kilo und wir haben dann in derselben Altersklasse einen Spieler, der ist 1,45 und hat 25 Kilo. Und das sind einfach so Sachen, man muss mit jedem anders arbeiten. Und das hat mich sehr geprägt in meiner Arbeit mit Spielern, weil ich halt sage, ich muss individuell arbeiten. Natürlich im Disziplinsinn sind bei mir immer alle gleich gewesen. Wenn einer sich daneben benimmt, gleiche Konsequenz. Aber in der Entwicklung eines Sportlers oder Sportlerin muss man halt klar mal schauen, was ist denn da vielleicht der richtige Weg? Und für einen Trainer findet man nicht unbedingt immer den richtigen Weg, weil man kann vorher nie wissen, was ist am Ende der perfekte Weg gewesen. Mhm. Und das macht das Ganze, gerade im Nachwuchs, fand ich immer mega interessant und mega fordernd, weil man nachher eigentlich gesehen hat, dann habe ich jetzt richtig gearbeitet oder habe ich irgendwo einen Fehler mit eingebaut. Und da muss man sich als Trainer auch im Seniorenbereich jetzt, finde ich, immer reflektieren. Und weil es gibt auch Trainertypen, die setzen sich hin und sagen, ja, ich habe denen das gesagt und die haben das nicht gemacht, ist deren Schuld. Und ich hinterfrage mich halt auch selber immer viel, was muss ich ändern, damit ein Spieler oder Spielerin das macht oder es versteht. Und das hat mir dann ganz viel im Nachwuchs einfach, also hat mir ganz viel im Nachwuchs geholfen, das zu lernen, auch jetzt mit Erwachsenen oder mit den U20-Spielern überhaupt erstmal zu verstehen. So, wie muss ich einem was sagen, dass es versteht und umsetzen kann? Ne? Weil zwischen Verstehen und Umsetzen liegen ja auch nochmal Welten im Bereich des Sports. Ne? Wir haben auf dem Eis auch im Nachwuchs natürlich schon, ne, einen Druckfaktor im Spiel. Mhm. Das kann man ja, gut, wenn ich auf der Tribüne stehe, zwei Bier trinke, ist das relativ egal. Ne? Wenn ich da oben stehe, dann sage ich, ja, warum spielt er die Scheibe denn jetzt nicht? Aber wir haben ja im Spiel so viele Faktoren, die da reinspielen. Gegnerdruck, Zeitdruck, mhm, selber persönlicher Druck. Ne? Weil es gibt ja keinen Spieler, der geht aufs Eis und sagt, oh, wenn ich heute gewinne, gewinne ich, wenn ich verliere, verliere ich, scheißegal. Geht ja jeder aufs Eis und jeder will sein Bestes geben. Das erzeugt einen gewissen Druck. Damit können gewisse Spieler besser umgehen, manche Spieler schlechter. So. Und dann, wenn Spieler damit noch nicht so gut umgehen kann, wenn wir jetzt mal auf den Nachwuchsbereich gehen, ja, dann muss ich mit dem daran arbeiten. Da muss ich schauen, wie bekomme ich es hin, dass der nicht unter dem Druck einen Leistungsverlust hat. Mhm. Und das ist einfach das, was mich jetzt so die letzten Jahre sehr geprägt hat. In der letzten Saison natürlich mit der U20 war immer mein Ziel, dass ich die Jungs so gut wie möglich eigentlich aufs, ja, Männer-Eishockey vorbereite. Auch mal von den Gegebenheiten, wie es ist, wenn ich aus einer U20 in eine Seniorenkabine reingehe. Weil da sitze ich dann nicht mehr nur mit zwei Jahrgängen, sondern jetzt in unserem Fall sitze ich dann auch mal mit Leuten, die fast 40 sind.
Ja.
Und das ist dann einfach auch ein ganz anderer Umgangston. Und dann, ja, und dann natürlich prallen natürlich Generationen aufeinander, so wie der Schimi das schon im letzten Podcast gesagt hat. Die verändern sich auch einfach. Ne?
Ja.
Früher war Springen, da war wie hoch, da wurde nur gefragt. So, mittlerweile hinterfragen die Athleten und Athletinnen sich, und was ja nicht falsch ist. Ne? Mhm. Ich finde immer, es ist wichtig, dass man weiß, was muss ich tun und warum, also was tue ich, warum tue ich es, was bringt es mir. Ne? Weil nur zu sagen, ja, weil der Trainer das gesagt hat, war früher so. Ich finde, heute bringt es mehr, wenn man weiß, warum man was überhaupt wie tut. Und dann letzte Saison, erster Step in die Oberliga oder in den Seniorenbereich. Mhm. Ja, kam ja nicht so wie geplant leider, weil eigentlich war ja geplant, dass ich in meiner ersten Saison eigentlich mich selber nochmal weiterentwickle, den nächsten Step für mich selber gehe als Co-Trainer, die Mannschaft so gut wie es geht unterstützt und auch damals dann in Risto kam dann, ich sage immer leider, weil ich finde es immer schade, wenn man, wenn irgendwo jemand im Urlaub wird oder nennen wir es mal Urlaub wird, weil es ist halt ein Arbeitsplatz, ne? Und jemand verliert seinen Arbeitsplatz. Und da, sowas stimmt mich immer persönlich traurig, weil da hängen halt überall Existenzen hinter. Egal, ob es ein Spieler ist, ein Trainer, wer auch immer. Am Ende sind wir alle Menschen. Menschen machen Fehler und das ist dann einfach leider so.
Ja, du hast das gerade sehr ausführlich beschrieben, dass man auch People Manager ist sozusagen als Trainer und nicht nur einfach sportlich Anleitungen gibt und nach einzelnen Taktiken oder Techniken fragt. Einen Punkt können wir reinnehmen, weil du die Jugend jetzt auch ausführlich benannt hast. Die Jungfüchse kooperieren jetzt mit den Mörsern. Vielleicht kannst du da auch ein Wort zu sagen, inwiefern das für unsere jungen Talente hier in Duisburg auch ein Mehrgewinn ist, da eine Kooperation einzugehen mit den Black Tigers.
Desto früher unsere U20-Spieler oder ich gehe einfach mal noch sogar eine Altersklasse weiter nach unten. Mhm. Wenn man einen talentierten 18-Jährigen hat, dann muss der eigentlich schon im Seniorenbereich mittrainieren. Weil wenn die Spieler aus der U20 rausgehen, aufgrund der U23-Regelung, haben die eigentlich nur noch 2 Jahre Zeit, um sich zu dem gehobenen, also in den gehobenen Kader zu entwickeln. Und die Zeit ist einfach viel zu gering. Und desto früher Nachwuchsspieler schon im Seniorenbereich mitspielen können, also wirklich spielen. Also ich rede jetzt nicht über 2 Minuten Eiszeit im Spiel, sondern die müssen ja wirklich spielen, um sich zu entwickeln. Da sage ich aber auch zu, ist eine schöne Theorie. Aber aus der letzten Saison kann ich da klar zu sagen, wenn der Druck da ist und es wirklich darum geht, Playoffs erreichen, nicht Playoffs erreichen, da geht dann ein bisschen mal so diese der Entwicklungsansatz mal völlig weg. Also zumindest war es bei mir letztes Jahr so, weil ich eigentlich nur noch vor Augen hatte, so, wir müssen in die Pre-Playoffs kommen. Und wie? Fragt nachher keiner nach. Hauptsache, wir kommen in die Pre-Playoffs. Aber nichtsdestotrotz müssen wir es hinbekommen, dass die jungen Spieler auf dem Level, wo sie spielen können, natürlich, ne, also nicht, dass ich jetzt sage, der ist nicht auf dem Level, aber trotzdem kriegt er jetzt genauso viel Eiszeit wie einer, der viel besser ist. Definitiv nicht. Die müssen sich das erarbeiten. Und ich finde, sowas erarbeitet man sich über Einsatz auf dem Eis, auch neben dem Eis besonders, im Athletiktraining zum Beispiel, weil da hat sich ja auch die Generation oder die Einstellung von vielen Spielern extrem geändert. Also die gehen nicht mehr die gehen nicht mehr aus ihrer Komfortzone raus, sag ich mal. Die bleiben in ihrer Komfortzone, weil wir haben ja hier viele Spieler gehabt und Spielerinnen, die haben den Verein gewechselt, zum Beispiel im Nachwuchsbereich, weil wir haben ja hier eine riesen Bandbreite, die wir bedienen können, im Ruhrpott. Du kannst ja in jede Liga wechseln und du hast ja für jede Liga hier eine Alternative. Und dann, wenn es mal unangenehm wird, dann wechsle ich. So, da gibt es ganz viele von, wo ich dann aber persönlich der Meinung bin, ja, beiß dich doch da mal durch. Beiß dich doch einfach mal durch, das bringt dich als Sportler weiter, das bringt dich als Mensch auch weiter. Weil es wird ja nicht jeder irgendwann mit Eishockey sein Geld verdienen und dann geht es ins Berufsleben und da rollt dir ja auch keiner mehr den goldenen Teppich aus. Da sagt ja auch keiner, ja, ist das dein Job nicht so gut gemacht? Ja, mach mal weiter so. Da sagt der Chef ja auch, funktioniert so nicht. Und das geht, finde ich, so ein bisschen verloren in der neuen Generation, nicht bei allen. Also ich will jetzt hier nicht überall alle über einen Kamm scheren, aber es gibt halt ganz viele, die leben nur noch in ihrer Komfortzone. Und die kommen dann, es gibt Spieler, die kommen zu dir, ja, kann ich Oberliga trainieren? Naja, oder schaffe ich es, Oberliga zu spielen? Und dann sagt man denen im Sommer, ja, pass auf, du musst an den Kraftwerten arbeiten, du musst in dem Bereich besser werden. Dann sitzen die da und sagen, ja, ja. Und dann gehen die raus aus dem Gespräch und am Ende passiert aber nichts. Die bleiben in ihrer Komfortzone, die machen nur so viel, wie sie müssen und das reicht einfach nicht. Ne? Wenn ich irgendwo hin möchte, wenn ich irgendwo mit mein Geld verdienen möchte, muss ich mehr tun als andere einfach. Und da ist mein Motto, ich kann ein begnadeter Eishockeyspieler sein, also vom Talent her. Ich behaupte, wenn einer mit weniger Talent härter arbeitet, wird der nachher weiterkommen als der mit mehr Talent, der weniger tut.
Ja.
Und diese, ja, ich nenne es jetzt mal Habits, haben viele Spieler nicht mehr. Was muss ich wann, wie tun? Will ich mal mehr machen als andere? Aber da, finde ich, müssen die Sportler hinkommen und Sportlerinnen. Ne?
Ja. Lass uns über die aktuelle Saison sprechen. Wo wir jetzt so tief in der Analyse waren zu der Entwicklung von Spielern. Was ist denn der Philipp Kuschel für ein Spielertyp? Also Verteidiger wissen wir auf jeden Fall schon. Und worauf haben sich denn die, Fans einzustellen? Welche Rolle möchtest du einnehmen? Bist du ein offensiv denkender Verteidiger? Bist du eher Stay-at-home-mäßig? Vielleicht würdest du dich mal selber versuchen zu analysieren.
Ja, also ich würde mal so sagen, Leute, die mich schon kennen, die können sich's eigentlich schon fast denken. Leute, die mich jetzt nicht kennen, denen kann ich es kurz erklären. Und zwar war ich eigentlich, oder ich bin eigentlich gelernter Stürmer. Ganze Nachwuchsstürmer gespielt, auch in dieser Zwischenphase, würde ich mal nennen, zwischen Nachwuchs und Profi, war ich eigentlich auch noch Stürmer. Und dann ist es manchmal, wie so oft, für mich in dem Fall eine glückliche Fügung. Aber auch da ist, einfach, da kann man vielleicht so ein bisschen auch an dieser Analyse von gerade, ich sag mal, anknüpfen, aber es war so ähnlich. Und zwar gab irgendwann einen Tag X ins Trainerbüro rein und dann war so nach dem Motto, ja, Stürmer sehe ich dich als Durchschnitt, Verteidiger könnte ich mir vorstellen, dass wenn du hart dran arbeitest und das auch wirklich möchtest, könnte der Weg für dich noch weitergehen. Also jetzt im Profibereich gesprochen. Ja, und da hatte ich auch die Wahl, dass ich sage, nee, ich bin schon immer Stürmer seit zig Jahren, also ja, immer. Oder ich bin jetzt gerade auf dem Sprung in den Profibereich, da wo es ja interessant wird, wo man ja eigentlich als Kind schon träumt, dann darauf hinarbeitet. Irgendwann denkt man, oh, jetzt könnte man es schaffen. Und dann sage ich, ist jetzt ein Risiko. Aber letztendlich habe ich gesagt, ja, ich probiere es einfach, weil letztendlich kann ich immer noch sagen, auch zusammen dann mit Entscheidung mit Trainer oder was auch immer, dass wenn ich dann sage, nach 2-3 Wochen, ich habe das probiert, dass man dann zum Entschluss kommt und sagt, ja, ist wahrscheinlich keine Position für dich. Ich habe einfach versucht, das zu machen, was man mir gesagt hat, weil viel mehr blieb mir in der Kürze der Zeit, die man ja da nur hatte, nicht übrig. Ich habe es scheinbar nicht so falsch umgesetzt und bin dann irgendwie da beim Verteidiger geblieben, aber habe natürlich dahergehend trotzdem noch diesen Drang nach vorne. Also ich würde schon sagen, ein Offensivverteidiger bin ich geworden, weil ja der Stürmerinstinkt, irgendwo ist er dann nach den Jahren immer noch da, manchmal zu viel, muss man auch ehrlich einräumen. Aber wahrscheinlich hat es mir auch daher geholfen, dass ich im ersten Jahr, wo ich das, ich sag mal, so ein bisschen reingewachsen bin, hatte ich ja auch mal Spiele, weiß ich nicht, da habe ich ein Spiel, kann ich mich daran erinnern, da gehe ich zum Wechsel raus als Verteidiger, komme auf die Bank und gehe zum nächsten Wechsel als Stürmer raus. Da muss man ja auch erstmal sich anpassen können, aber wahrscheinlich ist dieses ins kalte Wasser geschmissen werden auch manchmal genau das Richtige, was man braucht. Und diese gewisse Art und Weise, ich würde jetzt mal fast schon sagen, Welpenschutz, die man hat, weil du probierst was komplett Neues, was du noch nie gemacht hast, aber du hast erstmal den Mut, das zu machen. Und da hast du auch erstmal eine gewisse Art von Freiheit, wo du für dich so ein bisschen, du hast ja immer Druck, also gerade wenn du, ich sag mal auch dann das erste, naja, nicht das erste richtige Profispiel, doch als Verteidiger, das erste richtige Profispiel als Verteidiger, da stehst du ja auf dem Eis und denkst, was mache ich hier? Aber hast ja dann, also dieser Druck ist ja immer da und den hast du ja nicht nur, weil andere Position oder weil es jetzt Punktspiel oder warum auch immer, du hast ja immer diesen leistungsmäßig schaffe ich das, werde ich den Ansprüchen gerecht, jetzt ja auch nicht nur im Training, sondern jetzt ja auch dann im Spiel und dieses im Hinterkopf haben, keiner erwartet jetzt viel von dir. Mach einfach das, was du jetzt gerade versuchst umzusetzen, mach's aber gut und versuch nichts Extravagantes. Und das nimmt dir wieder ein bisschen so den Druck, wo du sagst, okay, ich mach einfach, ein Stück weit probiere ich auch einfach, da lernst du ja auch und dann mache ich den Wechsel, dann komme ich zurück und dann werde ich ja sehen, wie lief der Wechsel. Und so hat man sich so einfach ranentwickelt und ja, dann hat es ganz gut geklappt scheinbar und bin ich Verteidiger geblieben. Aber gibt wahrscheinlich mir einfach diesen Vorteil persönlich, dass wenn jetzt mal irgendwas wäre, die Saison ist immer lang, man weiß das, es sind leider auch immer viele Ausfälle pro Saison, also da ist ja kein Team vor sicher. Und ja, also könnte dann rein theoretisch, wenn man das natürlich auch dann, wenn der Trainer oder wie auch immer das möchte, könnte man auch vorne spielen. Das ist ja immer vielleicht auch ein bisschen eine Qualität, die man da mitbringt. Aber vor allem finde ich, gar nicht mal dafür, sondern eher für mich persönlich, da ich Stürmer war, jetzt Verteidiger bin, kann ich ja auch viel besser nachvollziehen, was könnte der Stürmer vorhaben, was könnte er machen, wie sieht er vielleicht die Situation. Ist natürlich alles individuell, aber man ist ja da näher schon mal, oder das heißt näher dran, man war ja so gut es geht, da schon mal drin in der Rolle. Ist ja was anderes, als wenn ich jetzt die ganze Zeit früher Stürmer war.
Klar.
Und hatte ja aber keine Ahnung, was macht ein Verteidiger. Sag ich jetzt, also ich war ja nie drin in der Rolle. Ich weiß schon, was ein Verteidiger macht, so oberflächlich, aber nie detailliert drinnen. Hätte mir wahrscheinlich früher auch schon viel geholfen, als ich noch Stürmer war. Ja. Dass ich weiß, warum hat er mich jetzt verteidigen können und ich kam da jetzt nicht durch. Also das ist ja immer, wenn man so will, ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber ja, das hat mir scheinbar auch ganz gut gefallen. Das hätte der Trainer wahrscheinlich auch gesagt. Nee, ich sehe mich dann doch lieber vorne. Aber ja, deswegen denke ich, um das jetzt nochmal abzuschließen, ich bin Offensivverteidiger, Zwei-Wege-Verteidiger, wie man das nennen möchte. Also ich bin kein State-Home-D. Also wenn man mich da, ich glaube, an der blauen Linie festbinden würde, weiß ich nicht. Also ob ich das so diszipliniert könnte, muss ich auch ehrlich sagen.
Ja.
Da kommt ein bisschen so der Trieb nach vorne.
Bevor wir den Fabian gleich zur Kaderzusammenstellung so ein bisschen fragen, wie siehst du das Team aus deiner Sicht aufgestellt? Wie siehst du die Abwehr aufgestellt? Wie ist dein persönliches Gefühl? Wie sehen wir aus in der Breite, in der Verteidigung? Du kennst ja sicherlich schon deine Mitspieler, Mitstreiter im Kader. Was ist so dein Gefühl zum Team, was du jetzt so off-season so bekommen hast?
Na, ich habe eigentlich jedes Jahr ein gutes Gefühl, weil man startet ja jedes Jahr bei Null. Und Ich glaube, dieses Jahr habe ich aber vom Team her die wenigsten Leute, die ich schon persönlich kenne. Mhm. Ist ja auch immer was anderes, ob man gegeneinander spielt oder ob man sich vielleicht in der Vergangenheit schon mal über den Weg gelaufen ist, zusammen gespielt hat, Nachwuchs, Profi, wie auch immer. Da habe ich jetzt nicht so viele, aber nichtsdestotrotz kann man ja auch einfach Namen und Statistiken lesen. Und ich denke, wir haben ein super Team. Aber am Ende ist es ja wahrscheinlich, also am Ende geht es ja auch nicht um die Namen auf dem Papier. Das hatte ich in der Vergangenheit schon ganz oft. Wir hatten super Teams, alle haben gesagt, egal wo, ja, das wird's und das wurde es eben nicht. Weil am Ende ist es nämlich das, worüber wir ja auch schon ein paar Mal geredet haben, will man es. Und vielleicht sogar noch mehr, nicht so nur dieses Wollen, weil das setzt sich einfach voraus, wenn man herkommt, dass jeder für sich will und jeder fürs Team auch will, sondern ist man auch ein Team? Oder ist man halt nur auf dem Papier zusammen als Team aufgeschrieben? Und ich denke, das könnte dies Jahr ganz gut werden. Dann nehme ich jetzt ein bisschen vorweg. Ich hoffe einfach da, weil, ja, ich habe noch gar nicht alle getroffen, muss ich ehrlich sagen. Aber das kommt ja jetzt nächste Woche. Da freuen wir uns drauf. Und dann hoffe ich, dass sich das bestätigt, was ich jetzt hier schon so vorweg als Hoffnung beschreibe.
Das ist schön. Ja, dann muss ich den Fabian natürlich direkt mit reinnehmen. Der Kader ist, sagen wir so, ziemlich voll. Also fühlt sich auf jeden Fall voll an, sagen wir mal so. Wo lag bei euch im Trainerteam so ein bisschen der Fokus, dass ihr den Kader, du sagtest vorhin, das war auch Arbeit, die zusammenzustellen, sich da intensiv natürlich mit Spielern und Spielertypen zu befassen. Wo lag da so der Schwerpunkt und wie lief das so in der Kaderplanung bei euch ab? Hat man da einen Namen im Kopf und diskutiert den rauf und runter und schläft über Namen oder kriegt man die angeboten und sortiert dann quasi auf dem Reißbrett Listen? Und wie ist das bei den Füchsen hier abgelaufen im Sommer, Fabian?
Fing erst mal an mit dem Umbruch. Wir haben ja letzte Saison noch mehrere Spieler gehabt, die Vollzeit arbeiten gegangen sind. Die haben letzte Saison noch abends trainiert.
Ja.
Was natürlich für viele eine Doppelbelastung ist. So, die sind zum Beispiel sonntags, weiß ich nicht, aus Leipzig zurück mit uns gekommen und sind dann morgens wieder arbeiten gegangen. Hatten also null Regeneration. Dann dienstags wieder trainiert. Da haben wir jetzt den Umbruch geschaffen, dass wir ja dieses Jahr wieder im Vormittagsbereich trainieren. Damit hat es erstmal angefangen. Ja, und dann haben wir geschaut, was sind für Spieler auf dem Markt. Haben wir uns informiert, was sind es erstmal charakterlich. Was für einen Charakter hat der Spieler denn? Ne? Und weil uns halt ganz wichtig ist, was der Philipp schon gesagt hat, dass wir nachher alle ein Team sind. Nicht nur, dass wir qualitativ da 22 Top-Namen stehen haben, sondern dass wir auch, ich sag's mal so, Top-Menschen in der Kabine haben.
Ja.
Das finden wir extrem wichtig, weil gerade wenn man eine Einheit ist, wenn es gut läuft, dann ist alles kein Problem. Wenn ich oben bin, wenn ich gewinne, dann ist alles ganz einfach. Dann ist das wie ein Selbstläufer. Aber was passiert denn, wenn es mal schlecht läuft? Was passiert denn, wenn du mal 4 Spiele in Folge verlierst? Wenn du dann kein Team bist, dann brichst du innerhalb auseinander.
Ja.
Und dann reden wir nicht darüber mehr, dass sich mal ein paar Spieler die Meinung sagen, was völlig normal ist, meiner Meinung nach, sondern jeder macht dann nur noch sein Ding und schaut nur noch auf sich selber und sieht nicht mehr das große Ganze. Und da war uns ganz wichtig, dass wir diese Saison probieren, einen Kader zusammenzustellen, wo wir der Meinung sind, die Jungs können zusammenwachsen als Team und da setzen der Frankie und ich auch alles daran, dass wir das schaffen, dass wir wirklich alle eine Einheit sind. Und da gehört nicht nur, gehören nicht nur die Spieler zu, das Trainerteam, sondern da gehören auch alle anderen. Betreuer, also alle, die sich mit uns in den Bus setzen und zu einem Auswärtsspiel fahren, so, die gehören mit zu der Einheit. Und wir müssen eine Einheit sein und wir müssen alle ein Ziel haben.
Ja.
Und das Ziel ist Spiel für Spiel, dass wir da hinfahren und gewinnen. Und wirklich von Spiel zu Spiel denken. Und dementsprechend haben wir uns darüber erstmal informiert, was haben die Jungs für einen Charakter. Dann haben wir natürlich geschaut, so, was brauchen wir für Spielertypen. Wir wollten nicht den Kader so aufstellen, dass wir 3 Spieler over the top haben und dass wir uns nur auf 3 Spieler verlassen oder sagen, ja, die 3 Spieler richten das, weil die 3 Spieler schießen 50 Tore pro Saison, sondern wir wollten eine breite Basis haben, einen ausgeglichenen Kader, weil dann hast du auch einen Competition-Mode im Training. Mhm. Weil jeder muss um seinen Platz kämpfen. So, wir haben jetzt die Defensive, nehmen wir jetzt nochmal die Defensive, fangen wir damit an, haben wir 6 Verteidiger gerade fest im Kader.
Ja.
So, und dann muss jeder um seinen Platz kämpfen. Weil wir jetzt keinen, ich sag mal, jetzt einen dabei haben, der, weiß ich nicht, aus der NHL kommt und mal eben so ein Spiel alleine entscheidet. Sondern wir haben eine breite Basis und ich finde eine qualitativ in der Defensive gute Basis durch alle Spieler hinweg. Und dadurch wird das Training besser. Trainieren wir besser, spielen wir besser. Weil wir, die Jungs müssen sich dann einfach battlen. Da kann keiner aufs Eis gehen und sagen, ja, heute mache ich nur 70%. Weil machst du 70%, ja, ist vielleicht dein Platz weg. Weil der andere gibt dann 110, der kriegt dann den Platz. Und dasselbe haben wir in der Offensive dieses Jahr auch probiert, dass wir wirklich es schaffen, dass wir definitiv 3 Reihen haben, die offensiv Akzente setzen können. Mhm. Was uns natürlich auch im Gegenzug wichtig war, dass wir es schaffen, dass wir eine offensive Breite haben, wo wir keine Reihe haben, die vielleicht 3 Tore schießt, aber 4 kriegt. Und dass die mit einem Minus rausgehen, weil das hilft uns am Ende auch wieder nicht weiter.
Ja.
Ne, wir brauchten, haben da nach einer guten Mischung gesucht. Und bis jetzt, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, also ich habe eigentlich mit allen bis jetzt gesprochen, mit allen Spielern, bis jetzt alles, jeder top charakterlich. Und alles, was wir uns angeguckt haben, auf Video vorab von den Spielern, ist auch das, was wir dann jetzt nächste Saison hier haben wollen. Und den Rest müssen wir dann übers Training und übers Teamgefüge her einfach hinbekommen. Was uns nur ganz wichtig ist, wir gehen wirklich Spiel für Spiel, setzen uns jetzt nicht hier hin und sagen, so, wir sind hier Top 6, sondern wir wollen Spiel für Spiel gehen und Spiel für Spiel besser werden.
Das klingt auf jeden Fall gut und das ist auch, glaube ich, mit dem Frank sich unterhält, der betont das auch sehr, sehr stark. Also das mit dem mit der Charakterstärke und mit dem Teamgefühl, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, das ist auch völlig klar, dass das zu Erfolg dann führt. Eine Personalie, die ist jetzt ganz akut passiert. Das ist der Adam. Ich habe gelesen, man spricht ihn aus Kiedewitsch und nicht Kiedewitsch. Das müssen wir noch klären mit dem Adam. Was war eure Idee da? Das ist ein Spieler, der in seinen jungen Jahren schon viel DL2-Erfahrung hat, schon weit über 100 DL2-Spiele absolviert hat in Dresden und zuletzt in Selb. Was ist da eure eure Hoffnung in den Adam als, ich sage jetzt mal, vermeintlich letztes Puzzlestück bei den Ü-Spielern, sag ich mal.
Mit dem Adam haben wir einen Spieler geholt, der jetzt schon, ich glaube, mehr als 150 DL2-Spieler hat.
Ja, ich glaube auch 180 oder irgendwie sowas.
Genau, der trotz, dass er 25 Jahre erst alt ist, schon viel Erfahrung hat, der aber immer noch hungrig ist und immer noch weiterkommen will.
Ja.
Und das ist so eine Attitüde, die wir wollen. Wir wollen niemanden, der hier hinkommt und sagt, so, ich bin jetzt fertig, ich spiele jetzt hier mein letztes Jahr und dann war es das für mich und mir ist egal, was hier passiert, sondern uns ist wichtig, dass wir Jungs hier haben, die wollen. So, und da passte der Adam gut rein. Er hat gute Erfahrungen, er ist zweikampfstark, er hat, ich sag mal, Power, er bringt Power aufs Eis. Und das, nach sowas haben wir noch geschaut, weil uns ja noch ein Stürmer jetzt lange gefehlt hat. Puh, ich weiß, auch viele Fans gefragt haben, wie damals auch mit der Torhüter-Thematik.
Ja.
Und da haben wir jetzt erstmal das letzte Puzzlestück gefunden.
Mhm.
Und dann geht es jetzt darum, dass wir mit unseren Kooperationspartnern dann schauen, inwieweit verstärken wir über Förderlizenzen noch den Kader, sodass wir wirklich auch in der Offensive immer einen Competition-Mode haben.
Ja. Genau, du sagst es schon, Förderlizenzspieler und den Kader voll machen. Vorbereitung steht an. Philipp sagt das auch schon, nächste Woche freust du dich, die Mannschaft in Gänze dann kennenzulernen. Wie sieht das jetzt aus? Die Jungs kommen ja sicherlich, und da wollt ihr euch als Trainer natürlich erstmal einen Überblick machen, wie ist die Fitness, da stehen Tests an. Wie sieht so das Ankommen der Spieler aus, Teambuilding-Maßnahmen? Vielleicht kannst du immer so ein bisschen mit reinnehmen, wie ist so der Erstkontakt der Spieler mit dem Staff, wenn die hier in Duisburg ankommen?
Ja, die Jungs starten dieses Jahr direkt mit einem Leistungstest.
Och, schön. Freut sich der Philipp.
Genau, da wird eine On-Ice-Testung gemacht.
Mhm.
Einmal mit einer Start-Stop-Testung und dann einmal noch einem linearen Sprint, der gemacht wird mit Laserschranken hier auf dem Eis. Dann wird zeitgleich hier auch noch eine Sprungtestung gemacht über so eine Sprungmatte. Dafür kommt das Athletikum. Da greife ich jetzt einfach mal vor. Und die führen die Tests durch. Also da kommen Sportwissenschaftler und die machen die Tests mit den Jungs. Dann sehen wir aber auch, wo hat ein Spieler Defizite. Und so hart es klingt, wovon ich nicht ausgehe, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, sieht man ganz klar, hat man was gemacht, hat man nichts gemacht im Sommer. Mhm. Wo wir eigentlich aber mit jedem gesprochen haben und eigentlich hat jeder auch was, hat jeder hart gearbeitet im Sommer und wird fit ankommen. Dann steht nächste Testung, die ist bei Vita.
Ja.
Oder war vorher schon? Ich weiß gar nicht, Philipp, du bist glaube ich vorher dran, ne?
Ja, ich bin morgen dran.
Ach,
genau. Passend. Da wird dann Balance-Test, Y-Achse, Krafttestung gemacht, auch nochmal im athletischen Bereich. Mhm. Und dann kommt natürlich noch der Medizincheck mit Belastungs-EKG, Blutabnahme, alles, was so rundherum ist, damit wir ganz klar wissen, wenn wir hier dann, wenn es dann hier wirklich losgeht mit dem Vorbereitungsspielen, ist jeder gesund, hat irgendwo einer eine Verletzung, an dem man nochmal arbeiten muss, oder knallhart hat einer im Sommer nichts gemacht und man muss da mal sprechen, was war da los? Ne, weil auch da ist wieder jetzt meine persönliche Meinung. Wir sind ja in der Kabine mit 25 Leuten. Jeder will gewinnen. Und dann geht es auch darum, möchte das auch jeder? Oder hat einer im Sommer jetzt gesagt, ja, mache ich mal weniger, ist egal. Nee, weil wir haben hier keine Zeit jetzt mehr, um riesige ausdauertechnische Defizite aufzuarbeiten. Wir trainieren eine Woche und dann haben wir schon das erste Vorbereitungsspiel. Und da müssen wir Step für Step uns dahin entwickeln, dass wir zum Saisonbeginn gut drauf sind und dann auch weiter über die Saison uns immer weiter steigern. Weil das muss ja einfach das Ziel sein. Weil wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, hier, wir haben immer Auf- und Abs in der Saison gehabt. Und die muss man einfach versuchen zu minimieren. Also nicht, dass man immer ein Hoch hat, dann hat man wieder Tief, sondern so eine leichte, stetige Kurve nach oben. Dass man immer mal einen Ausreißer nach unten hat, das ist normal. Aber das hat dann auch viel mit Trainingssteuerung zu tun. Mhm. Und auch viel damit, nochmal, wie ist die Stimmung in der Kabine? Ist die Stimmung schlecht? Ja, kommt man raus, hat keinen Bock, ist man froh, wenn man wieder nach Hause fahren kann. So ist aber eine gute Stimmung. Ja, da kann man auch mal, ich sag's mal hart, wie der Schimmi immer gesagt hat, so den Captain Schleifer machen. Weil wenn die Jungs mit Spaß schon aufs Eis gehen, dann fällt das alles leichter. Wenn man Spaß hat, ist alles leichter. Und
ja. Man
muss auch nicht immer also völlig, ich sag mal, verbissen sein. Natürlich, Ehrgeiz ja, aber nicht verbissen, sondern mit Spaß rangehen, zusammen Spaß haben und wenn es schlecht läuft, zusammen daran arbeiten, dass wir auf so ein Loch wieder rauskommen. Und dafür brauchen wir einfach eine Grundlage und die Grundlage ist Gesundheit und Fitness. Und die werden wir da testen, aber ich gehe davon aus, dass da alle Jungs top durchkommen.
Philipp, wie siehst du so eine Phase der Vorbereitung? Jagt man sich da persönlich wirklich durch? Ist das so peu à peu, Fitnesstest, Leistungstest und irgendwie über die nächsten Runden kommen? Oder braucht man da wirklich so ein Training für einen inneren Schweinehund, zu sagen, ich blende das jetzt alles aus, ich fokussiere mich? Wie geht so ein Spieler durch so eine Vorbereitung, durch solche Athletiktests und Fitnesstests durch?
Naja, also prinzipiell finde ich es erstmal sehr wichtig, dass wir das haben, weil es auch in der Vergangenheit teilweise so war, aufgrund von Gründen einfach, dass es halt auch mal nicht stattfinden konnte. Mhm. Und ja, es zeigt ja nicht nur den Trainern, ob die Spieler was gemacht haben, sondern vor allem zeigt es ja dir selber auch, hat sich das, was du gemacht hast, auch gelohnt? Mhm. Oder hat man am Ziel vorbei trainiert oder hat man vielleicht für sich gedacht, ja, ich habe hier alles gegeben, aber man sieht dann die anderen Leute in der Kabine und denkt sich, naja, dann wäre wahrscheinlich doch noch was gegangen. Mhm. Und da finde ich, ist das immer, gerade wenn man es gleich zu Beginn macht, ich meine, das, je eher, desto besser, weil das ist relativ unverfälscht. Man kommt aus dem Sommer direkt dahin, hat direkt den Test, hat nicht noch ein, zwei Wochen Eis und gerade wenn man wieder frisch aus Eis kommt, wieder eine andere Belastung, vielleicht hier und da noch ein Wehwehchen, was kommt, Ausrüstung irgendwo kneift und dann hast du dann vielleicht erst den Test oder vielleicht sogar erst nach einem Training. Das ist dann immer ein bisschen ja, verfälschend und deswegen finde ich es ja ganz gut, dass wir es direkt haben. Wir wissen direkt, wo wir alle stehen und ja, die Vorbereitung, da kann man schon ein bisschen gucken, wo man als Team auch steht, Woche für Woche. Ich meine, nach einer Woche beim ersten Spiel, da kann man wahrscheinlich noch nicht das Saisonende ablesen. Aber da hat man zumindest schon mal so eine Idee vom Team an sich, eher für sich intern. Gar nicht mal so, was ist dann für die Saison gesehen, weil man spielt ja nicht nur gegen Teams, gegen die man dann noch spielt. Man guckt mal ein bisschen gegen ausländische Teams, man guckt mal ein bisschen eine Liga höher, man schaut mal über den Tellerrand links und rechts, aber das ist ja nichts, wo man so richtig arbeiten kann und sagen kann, ja, hier stehen wir gerade. Wenn man so gegen andere Teams in der Vorbereitung spielt, die auch in derselben Liga sind, später, dann kann man das schon vielleicht mal ein bisschen sich schon mal ein erstes Messen gucken, wer kam besser jetzt aus den Startlöchern so. Aber letztendlich, ja, einfach Woche für Woche gucken, wo hat es jetzt noch, oder es wird ja immer hapern am Anfang. Es ist ja nicht, dass man, es wäre ein Wunder, wenn wir starten würden und es klappt alles. Das wäre ein Wahnsinn. Aber dass man immer guckt, okay, was hat gerade Priorität? Woran wollen wir jetzt erstmal für die nächste Woche arbeiten? Und vor allem, was wollen wir in der Vorbereitung erstmal alles erarbeitet haben, damit wir dann möglichst gut ausgestattet in die Saison gehen können. Und dann wird es feinjustiert, aber bis dahin muss schon das Gröbste stimmen. Und wie gerade schon gesagt, das ist halt einfacher, wenn jeder halt mit einem dementsprechenden Level ankommt. Und ja, dann durchbeißen in der Vorbereitung, ja, Spaß wird es nicht machen. Also im großen Spaß nehmen und auf dem Eis kann man ja haben, aber jetzt rein vom Arbeitssinn gesehen, Spaß, das ist natürlich die Phase, wo du dich am meisten quälst, logischerweise, im Sommer. Was das angeht, ist ja jetzt keiner, der kommt und sagt, geil, ich mache heute 100 Treppenläufe, so übertrieben gesagt jetzt. Ja. Aber ja, die Art und Weise ist halt, wie verpackt man es? Wie gestaltet man es? Und dann ist hartes Arbeiten ja auch nicht mehr schwer.
Ja, du sagst es, gut vorbereitet in die Saison gehen. Jetzt haben wir eine Saison, die, ich sag mal, ein bisschen krumm beginnt. Wir sind jetzt nur noch 11 Teams, nachdem die Moskitos, also auf jeden Fall die Essener Mannschaft, weggefallen sind. Und ja, da gibt es jetzt nach der Hauptrunde eine Zweiteilung sozusagen, der oberen 5 und der unteren 6. Wie sieht man als Trainer und Spieler so einen Modus? Setzt man sich dann jetzt ein Ziel hoch? Da ist eine Zweiteilung. Taktiert man da und sagt, wir wollen die obere Gruppe anpeilen, macht man das nicht, sagt man, man peilt die Sechsergruppe an, hat dann schwächere Teams, darf man solche Taktierungen überhaupt machen? Wie geht man mit so einem Modus um? Macht das was ein bisschen in der Vorbereitung auf eine Saison oder ändert das eigentlich nichts am Grundprinzip, sich auf die Saison vorzubereiten?
Für uns, wie ich es gerade schon gesagt habe, wir gehen von Spiel zu Spiel, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Weil alle Mannschaften verstärken sich. Gibt keine Mannschaft aus meiner Sicht, die sich verschlechtert hat zur letzten Saison. Und da schauen wir wirklich nur hier auf uns und gucken, dass wir von Woche zu Woche, von Tag zu Tag besser werden, egal in welchem Bereich. Und taktieren, ob wir die obere Runde, untere Runde. Also ich glaube, wenn wir Vierter werden können, wollen wir auch Vierter werden, so. Ist jetzt die Frage, schaffen wir es nicht? Ne, das wird sich zeigen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, definitiv.
Finde ich
aber
gut.
Ja, wir fahren nirgendwo hin und sagen, so, jetzt verlieren wir heute mal, ne, weil
klar,
regnet. Aber wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und passen dann an, wie wir arbeiten, was wir machen, weil man weiß nie, was passiert. Ne? Verletzungen, dann kann es mal schlecht laufen, dann musst du gucken, wie kommst du da wieder raus, wie gerade schon gesagt, aus dem Loch. Und deswegen von Spiel zu Spiel und dann schauen, was wir am Ende damit erreichen können.
Ist das Vorbereitungsturnier, was in Herford ist, wo man ja auf die Ice Dragons erstmal trifft und dann hat man einen Tag später entweder die Saale Bulls oder die Tilburg Trappers, ist das auch so ein Turnier, wo man so Quervergleiche dann ziehen kann, wenn man auf zwei Mannschaften direkt trifft unter einer etwas höheren Belastung, weil es jetzt zwei Tage hintereinander direkt ist, das ist wahrscheinlich auch was anderes. Ist das auch so ein guter Gradmesser, solche Teams auch zu sehen? Sortiert man sich da bei diesen Teams auch ein oder nicht? Oder wie seht ihr das?
Ich stelle dir die Frage jetzt. Letzte Saison Vorbereitung.
Ja.
Bad Nauheim geschlagen.
Ja.
Krefeld geschlagen.
Ja.
Wir haben eine Top-Vorbereitung gespielt.
Ja, haben wir.
Und am Ende mussten wir darum kämpfen, dass wir noch in die Pre-Playoffs kommen. Und haben es erst am letzten Spieltag irgendwie geschafft.
Richtig.
Also Vorbereitung ist immer Vorbereitung und Saison ist Saison. Also ich persönlich ziehe niemals Rückschlüsse aus der Vorbereitung, wenn ich gegen jemanden spiele. als ich sehe es nicht gleich wie ein Saisonspiel. Ne? Weil im Vorbereitungsspiel geht es klar darum, so, was wollen wir heute hier umsetzen, was wollen Abläufe. Wir unser Ding, unsere Abläufe hier einspielen.
Ja.
So, und in der Saison geht es am Ende darum, das Spiel zu gewinnen, zu 100%.
Ja.
Und da gibt es dann auch nicht mehr viel mit ausprobieren. So, in einem Vorbereitungsspiel kannst du mal ein paar Sachen ausprobieren. In der Saison musst du on point da sein, um das Spiel zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Also das heißt, es ist ganz wichtig, Sachen auszuprobieren, sich zu finden, taktische Vorgaben einzusortieren und natürlich nicht Rückschlüsse zu ziehen. Wir haben jetzt den Gegner in der Vorbereitung geschlagen, also bleibt er auch automatisch hinter uns. Das kann man natürlich nicht machen. Ich möchte an der Stelle auf zwei Termine auf jeden Fall verweisen, wenn wir das auch online schon gemacht haben. Auch mal was Schönes, ein offizielles Trainingsevent am 21. August, wo wir auch die Spieler dann nach dem Training unter den Fans haben werden, auch ein kleines Spielchen veranstalten werden und auch Interviews führen werden. Und natürlich am 24.8. die offizielle Saisoneröffnung mit einem Bühnenprogramm. Und da gibt es ja für beide Tage auch die Möglichkeit der Fans, sich mit an diesen Events zu beteiligen und an Spielen mit teilzunehmen. Also bitte unsere Social-Media-Kanäle beobachten und gerne teilnehmen. Wir freuen uns da über hohen Zulauf. Und Dauerkarten natürlich auch gerne kaufen. Wir stehen, habe ich mir sagen lassen, bei über 210 stehen wir gerade. Also das heißt, da ist sicherlich noch ein bisschen was drin, wo wir jetzt die Termine so ein bisschen haben. Ja, als Abschlussrunde, der Sommer war sicherlich turbulent und da ist im Sommer viel passiert, Fabian. Hat dich auch einige Nerven gekostet. Hast ja auch hier den Fans schon erzählt, was die Personalie Jack Blum anbelangt. Hakt man das jetzt einfach ab und packt das in den Koffer und dann ist das weg? Oder stört dich das? Grummelt es bei dir noch so ein bisschen im Bauch, dass du sagst, mein Gott, was war da denn alles los? Das hat mir ein paar graue Haare eingebracht. Oder ist das, ich sag jetzt mal, Business as usual, Alltagsgeschäft und das kommt halt mal vor. Oder sagt man sich, huiuiui, da, wenn wir dann noch ein Hühnchen zu rupfen haben in den Playoffs, dann rupfen wir aber eins. Oder wie geht man damit um?
Thematik mit Jack ist, oder nicht mit Jack, weil ich habe ja nicht mit Jack gesprochen, nee. Ich habe ja mit Höllstadt gesprochen, ist für mich vom Tisch. Mhm. Wir sind den formellen Weg da gegangen über den Verband, ja, in dem Fall dann den ERV NRW. Mhm. Und danach wurde ja wohl auch noch der DEB eingeschaltet. Mhm. Das war mir dann aber auch schon ab dem Moment relativ egal, weil wir sind den formell richtigen Weg gegangen und andere haben entschieden, haben zu unseren Gunsten entschieden, also ist die Thematik für mich dann auch beendet. Und sollte Höchstadt von uns einen Spieler verpflichten oder wir von Höchstadt noch, dann wäre das für mich vergessen, weil es beendet die Thematik.
Ist das für einen Spieler, spielt das überhaupt für einen Spieler eine Rolle, wenn man weiß, okay, da ist so ein bisschen Beef mit dem alten Verein gewesen, spricht man in deiner Kabine darüber oder geht man als Spieler hin und sagt, okay, ich beurteile jetzt den Jungen so, wie er sich mir präsentiert, wie ich ihn jetzt hier neu kennenlerne, redet man in der Kabine über sowas oder ist das eher so, dass man sagt, nee, das ist jetzt hier für uns alle eine neue Station und wir sammeln neue Erfahrungen zusammen, wie ist das so in der Mentalität von so einer neuen Gruppe, wenn die sich bildet?
Ja, wie es für die Gruppe ist, kann ich ja alleine nicht sagen. Für mich persönlich ist es so, geht mich auch gewisser Art, es geht mich ja nichts an. Mhm. Es hat nicht meine Person betroffen. Ich kann es ja nur von außen stehend betrachten. Ich kannte beide Parteien zu dem Zeitpunkt, also es war nicht. Wenn man jetzt auf das Thema speziell nochmal, also oder darauf jetzt einfach Bezug nimmt, bis zu Hause im Sommer am Entspannen, wie auch immer, und liest halt jeden Tag irgendwas anderes. Mhm. Was soll ich da bewerten? Also
schwierig, ja.
Und selbst wenn, es steht mir nicht zu, öffentlich gleich gar nicht, ich sehe es jetzt auch nicht als gegeben, oder dass ich da jetzt hingehen muss und dann mit ihm darüber reden muss, weil wir haben ja alle ein anderes Ziel.
Ja.
Es hat sich ja jetzt alles irgendwie bestätigt, es ist ja nicht, dass noch irgendwo irgendwas als Prozess läuft, was ihn vielleicht belasten könnte oder Verein oder wen auch immer. Mhm. Also mich persönlich, ja, wie soll ich sagen? Also ich sage, ja, es interessiert mich einfach nicht, weil es ging ja gut aus. Es hat ja keiner Schaden genommen. Mhm. Also jetzt gerade auch ist ja nichts, wo du gesundheitlich einen großen Schaden nimmst, es sei denn, es betrifft dich halt mental, aber da muss jeder für sich mit lernen, umzugehen. Aber es ist jetzt nicht, dass ich da groß hingehe oder als Team oder wir setzen uns da nochmal zusammen und arbeiten das alles auf. Also es sind Sachen, zwei Parteien, wird drüber geredet, dann gibt es am Ende einen Schluss. Fertig. Und so ist das dann. Und ja, er ist ja Mensch, er hat ja jetzt wenig dann damit zu tun, was da ihm irgendwo widerfahren ist, sondern ich lerne ihn da kennen und dann gehen wir da unseren gemeinsamen Weg im Team und dann sieht es aus, wie es aussieht. Also das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun, die irgendwo mal waren.
Bin mir sicher, dass er hier sehr gut ankommen wird und sehr gut aufgenommen wird. Da bin ich bestens von überzeugt. Ja, wir sind schon am Ende und haben jetzt exakt eine Stunde gefüllt. Auch, glaube ich, sehr interessant mal zu hören, wie das so im Sommer mit der Planung ist und wie so eine Vorbereitung aussieht. Ja, ich bin gespannt. Ich drücke uns, euch auf jeden Fall die Daumen, dass der Start gut verläuft, dass die Mannschaft so zusammenfindet und auch unter dem Punkt, das ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden, Charakterstärke, gut als Einheit zusammenpassen, dass das, ja, wie sagt man, Einstellung schlägt Talent, ist so ein saloppes Stichwort, aber ich glaube, darauf wird es, glaube ich, auch ankommen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich glaube, die Vorfreude ist wirklich groß. Viel gute Laune und viel Spannung ist, glaube ich, drin. Ja, danke, dass ihr beide heute da gewesen seid und euch die Zeit genommen habt, Fabian, Philipp. Und alles Gute natürlich für die weitere Saison. Ja, das war die 7. Folge von Late Hit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt uns treu. 8. Episode wird dann sehr kurz vor der Saisoneröffnung sein. Da werden wir vielleicht hoffentlich den Coach dabei haben. Das müssen wir noch klären. Und dass wir dann ja nochmal wirklich uns einstimmen können auf den Saisonbeginn. Vielen Dank fürs Zuhören und Grüße aus dem Fuchsbau, euer Olli.
Da, Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse, ganz stark. Und jetzt die Chance, rein, was dort? Tor!
Da ist es, 5:4. Und wer macht es? Nano langsam bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn.
Muss natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Die Scheibe im Tor, Martin Schimanski!
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.